Let's Talk About Women and Health, dem Podcast für alle Frauen, die mehr über ihren Körper, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden wissen wollen. Women and Health ist das größte Zentrum für Frauenmedizin in Österreich. Hier arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, um Frauen in jeder Lebensphase zu begleiten. Mit einem ganzheitlichen Fokus auf Gesundheit, Wohlbefinden, Balance und Flow. Ihr Gastgeber, Dr. Johannes Seidel, Gynäkologe, Hormonspezialist und Mitgründer von Women and Health, spricht hier mit Fachkolleginnen und Fachkollegen über Themen, die Frauen wirklich betreffen.
Herzlich willkommen beim Let's Talk About Women and Health Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr großes Thema. Es geht über Gewichtszunahme rund um die hormonellen Umstellungen bei Frauen um den 40. Geburtstag, 40. Lebensjahr. In aller Munde dazu ist beispielsweise, wie man abnehmen kann, die Abnehmspritze Mounjaro. Und wir werden heute dazu mehr sprechen. Ich begrüße dazu unsere Experten. Ich begrüße dazu Dr. Anna-Maria Scheler, Oberärztin bei Women and Health und Gynäkologin, und Dr. Johannes Seidel. Er ist Hormonspezialist und Gynäkologe und Mitgründer von Women and Health. Und mit dabei heute auch noch Jenny. Sie ist Patientin von Women and Health und wird uns mehr über ihre Behandlung erzählen. Herzlich willkommen. Jetzt einmal gleich unsere erste Frage. Warum ist das so, dass Frauen ab dem 40. Lebensjahr zunehmen oder vorher, beziehungsweise in der Perimenopause, Menopause?
Ja, das ist eigentlich ein Thema, das uns eigentlich täglich in der Ordination oder bei uns in der Klinik auf uns zukommt. Ja, es ist eine klassische Frage, ist ein Klassiker. Ich nehme zu, ich habe nichts geändert an meinem Essverhalten. Ich habe denselben Lifestyle und nehme zu. Und man kann eigentlich zusammengefasst sagen, das ist nicht ungefähr eine Frage des Willens, sondern oft eine Sache der Biologie einfach. Und es ist um die Perimenopause oder zunehmenden Lebensjahr kommt es einfach zu komplexen hormonellen Umstellungen. Es kommt zum Verlust der Muskelmasse, von Zellmasse, und es sinkt dadurch der Grundumsatz. Und durch die hormonelle Umstellungen, also langsamer Abfall von Östrogen, kommt es zu einer Umverteilung von Körperfett und Muskelmasse. Es spielen natürlich auch andere Faktoren eine große Rolle. Es ist natürlich so, Frauen in den Mit-40ern haben oft einen größeren beruflichen Stress. Sie haben dadurch höhere Cortisolspiegel. Cortisol fördert auch die Zunahme von Bauchfett. Sie haben mehr Schlafstörungen, Progesteronmangel. Das begünstigt Schlafstörungen auch. Schlafstörungen erhöhen auch wieder den Cortisolspiegel. Also es ist sind viele Faktoren, ja. Und sie haben auch weniger Zeit, vielleicht auch auf sich zu schauen. Und man kann nicht so sagen, also man kann dann einfach nicht sagen, also durch Salat, wie ich nehme jetzt einfach mal ab in den 20ern, ich esse ein bisschen mehr Salat und tue ein bisschen mehr Joggen. Man muss wirklich also komplex hier eingreifen in die hormonelle Situation und Frauen wirklich nachhaltig unterstützen.
Mhm. Wieso das ab 40 ist, hat damit zu tun, ich würde mich hierbei gar nicht so auf das 40. Lebensjahr versteifen. Es geht einfach darum, dass wir Frauen mit einer bestimmten ovariellen Reserve ins Leben gehen, so nennen wir das. Das sind der Vorrat an Eizellen, den wir haben, und der geht dann irgendwann zugrunde. Und wir kommen in Richtung Wechseljahre, die bei den Frauen zwischen 45 und 55 durchschnittlich auftreten. Und auf dem Weg dahin fängt dann schon an, die Hormonproduktion sich zu verändern und schlechter zu werden, weil wir unsere Hormone in den Eierstöcken produzieren. Und wenn die weniger Reserve haben, haben wir weniger weibliche Hormone. Und die führen zu diesen Veränderungen, die der Dr. Seidel gerade erklärt hat.
Mhm. Sprechen wir mal über das Körperfett. Da gibt es einen Unterschied beispielsweise zwischen dem viszeralen Fett, dem Bauchfett und diesem Hüftgold. Was ist da der Unterschied in der...
Ja, also kann man ja eigentlich so sagen, dass es in der Hormonphase, dieser hormonellen Umstellung der Perimenopause, kann man schon grob sagen, das Fett rutscht von der Hüfte eigentlich mehr in den Bauch, eben aufgrund von hormonellen Umstellungen. Wie gesagt, das liegt noch einmal auch am Östrogenmangel, also am zunehmenden, weil Östrogene verbessern die Insulinsensitivität. Der Mangel begünstigt zunehmende Insulinresistenz, und es kommt auch vermehrten männlichen Geschlechtshormone. Also die Relation zwischen Östrogenen und Androgenen verändert sich. Und die Androgene fördern eher, dass man Frauen mehr in diesen sogenannten aus den Birnen in den Apfeltyp gehen, in dieses männliche Verteilungsmuster und deswegen mehr Bauchfett bekommen. Und das Bauchfett, das viszerale Bauchfett ist besonders hormonaktiv. Es werden hier Boten und Entzündungsstoffe ausgeschüttet, vermehrt, die Krankheiten begünstigen, wie Diabetes, gesamtmetabolisches Syndrom, Blutdruck erhöhen, Atherosklerose, Fettveränderungen und so weiter. Es werden Entzündungsmediatoren, grob gesagt Interleukine, Tumornekrosefaktor und so weiter ausgeschüttet, die das eben massiv begünstigen. Und das ist auch ein sogenannter Teufelskreis, der sich selber erhält und man kommt dann wirklich schwer raus. Und man muss wirklich auch mehr auf das viszerale Fett schauen, weil es gibt zum Beispiel Frauen, wenn man nur auf den Body Mass Index schaut, das verzerrt das oft ein bisschen. Der Body Mass Index ist halt so der Klassiker, um das einmal rasch einzuteilen, ist auch gut. Aber es ist so wie, es ist halt eine sehr alte Maßeinheit, ja. Es berücksichtigt nicht Lebensalter, Muskelmasse, Fettmasse, Zusammensetzung, nicht? Und deswegen gibt's bessere, Parameter, wie zum Beispiel den Teilenumfang. Man sagt, wenn eine Frau einen Teilenumfang über 88 hat, dann hat sie ein höheres Risiko, weil sie mehr viszerales Fett hat, zum Beispiel. Natürlich kann man Gesamtkörperfettmessungen, wie DEXA-Messungen, das verwenden wir auch immer zum Start der Therapie.
Zu welchem Prozentsatz kann man das ungefähr da sagen?
Abhängig. Mhm. Natürlich, desto älter man ist, desto höher ist eine Körperfettzusammensetzung, also ist die Fettmasse. Aber man kann mal grob sagen, bis 33% Fettmasse ist das normal und darüber hat man erhöhen sich eben die Krankheitsrisiken und ist es sozusagen, ist das eben schon im Bereich des übergewichtigen Adipösen.
Mhm. Und diese 88 Zentimeter Bauchumfang?
Bauchumfang, Teilenumfang.
Genau, Teilenumfang.
Bei Frauen geht es bis 102, ist die Grenze.
Ist das egal, welche Körpergröße jetzt die Frau hat?
Ja, eigentlich schon. Für den Teilenumfang ist das egal. Ja. Für den BMI natürlich nicht, weil der natürlich mit einberechnet wird.
Ja, jetzt haben wir schon über die Bedeutung des Grundumsatzes gesprochen. Der nimmt dann ab, automatisch. Mit dem Alter?
Naja, das ist natürlich individuell, gibt es riesige Unterschiede. Ja, also ich meine, es gibt natürlich genetische Unterschiede, epigenetische Lifestyle-Faktoren, eben Körperfett, Muskelmassenzusammensetzung. Aber generell kann man sagen, dass im Alter kommt es zu einem zunehmenden Verlust von Zellmasse, eben mehr auch Muskelmasse. Man kann so durchschnittlich sagen, der Verlust von Muskelmasse ab dem 45. Lebensjahr ist 1-2%. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie man trainiert, wie viel Sport man macht, wie man sich ernährt, eiweißreich oder weniger eiweißreich und so weiter. Aber es ist ein irrsinniges Thema und das hat einen irrsinnigen Faktor auch für Lebenserwartung und so weiter. Weil natürlich die Muskelmasse für langfristig, für Mobilität, Knochenfunktionalität und auch für auch alle anderen Risikofaktoren essentiell ist.
Mhm. Wie häufig ist denn eigentlich die Adipositas, also die Krankheit der Mehrgewichtigkeit, der starken Mehrgewichtigkeit bei Frauen in Österreich?
Also es ist ein riesiger Faktor, wenn man sagt, also in Österreich sind durchschnittlich 40%, mehr als 40% der Frauen übergewichtig und ab dem 50. Lebensjahr eigentlich über 50% und adipös ein Fünftel. Das hat natürlich, ist eigentlich ein irrsinniger Impact, ja. Also muss man echt sagen, auch was das also gesundheitspolitisch hier Folgen hat, also an Gesamtkosten. Also die OECD hat gesagt, das sind Milliarden an Zusatzkosten durch Übergewicht, Adipositas, eher Tendenz zunehmend, ja. Und da müsste man natürlich massiv eingreifen. Und das Problem ist, dass einfach Übergewicht, Adipositas einfach noch immer so als Lifestyle-Problem gesehen wird. Ist ein Thema, also so, ja, tust du ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr Sport machen, das wird schon. Aber es ist eigentlich, Gott sei Dank, geht es jetzt ein bisschen in die Richtung, dass Adipose echtes Übergewicht wie eine chronische Erkrankung ist, aus der man auch schwer rauskommt, die eigentlich lebenslang behandelt werden muss, weil es einfach so viele Folgeerkrankungen auch mit sich bringt, wie und eine geringere Lebenserwartung, also von Diabetes, Blutdruck, Blutfette und so weiter, Erhöhung und Schlafapnoe-Syndrom, ein riesiges Thema. Und deswegen muss man das wirklich als Krankheit sehen und wirklich interdisziplinär lebenslang betreuen.
Gibt es da heute schon in Österreich so einen Fahrplan vom Gesundheitssystem? Wenn ich an Diabetes denke, gibt es da ganz genaue Schritte, die
Patienten... Naja, aber es sind das Durchlehen ist natürlich immer, dass es so eine keine Präventionsmedizin, sondern eine Behandlungsmedizin ist. Nicht, dass es wird behandelt, wenn man einen Diabetes hat. Aber ein Prädiabetes, eigentlich der ja dann zu einem Diabetes führt, wird oft einfach nicht ausreichend behandelt und auch nicht ausreichend aufgeklärt. Also die Präventionsmaßnahmen sind relativ gering. Auch wenn man jetzt eben, über das wir noch sprechen, über die neuen Medikamente spricht, die ja zum Beispiel eben nach Daten das Diabetesrisiko bis zu 95% reduzieren, was ein unglaublich ist, ja, wird halt überhaupt nicht von der Kasse gezahlt und das ist ein riesiger Kostenfaktor für Patienten auch und so weiter. Ernährungsberatungen, das wird halt so, ist halt, wird oft so irgendwie halt so gemacht, ja. Es gibt hunderttausende Diäten, die von sozialen Medien, Ärzten unterschiedlich propagiert werden. Das Problem ist ja immer die Adhärenz. Ja, also dranbleiben, ja, sozusagen. Also wenn man eine Diät macht, dann nimmt man schon ein bisschen was ab, aber das halt nicht, halten Frauen oder Patienten nicht langfristig durch, wenn es nicht eine fundierte medizinische Begleitung gibt. Und das ist ja natürlich ein riesiges Thema und das wird halt überhaupt nicht unterstützt und gezahlt. Es gibt zwar schon Adipositas-Zentren in Österreich, das ist aber, wird jetzt hoffentlich mehr, ist aber natürlich sehr schwer. Es gibt sehr wenige und Wartenlisten sind ewig und sind auch nur für ausgeprägte Adipositas. Ne? Für die Übergewichtigen, die müssen sich eigentlich selber durchhandeln. Und auch viele Ärzte, es ist auch ein Problem, springen noch gar nicht auf das Thema auf. Ja, also GLP-1-Analoger, neueste Medikationen, viele machen das nicht einmal, tun das selber irgendwie abwerten, noch belächeln, sagen, naja, schauen Sie halt mehr, machen Sie halt mehr Sport und so weiter und essen Sie gesünder und das hilft halt einfach nicht. Ne? Also die Awareness muss definitiv steigen.
Ist da vielleicht die Adipositas auch so eine wie eine Cloud, die da herumschwirrt, weil die Ursachen so verschieden sind? Kann es das auch eine Ursache von einem Problem sein?
Naja, die Ursachen sind zwar teilweise verschieden, aber im Großen und Ganzen läuft es immer auf dasselbe hinaus. Ja, ich meine, die Adipose ist eine chronische Erkrankung und man kommt halt dann, es sind dann trotzdem oft immer dieselben Mechanismen. Es spielen natürlich prinzipiell genetische Faktoren eine riesige Rolle, vor allem in, wie man, in, vor allem die frühe Kindheit gibt es ganz gute neue Daten, dass vor allem zum Beispiel die Zeit zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr sehr entscheidend für die Programmierung von Fettzellen ist und für späteres Gewicht. Aber es kommt, also die Genetik ist ja nur ein Ding, was ist immer die Frage, was macht man aus den Genen? Ja, wenn man jetzt eine erhöhte Neigung für Diabetes, Insulinresistenz hat, heißt es ja trotzdem nicht, dass man das bekommt. Also, und dann spielt eben die Epigenetik mehr eine Rolle. Das heißt, wie man sich dann eben verhält mit Lifestyle, Ernährung und Sport und auch vor allem ganz wichtig ist mentale Gesundheit, soziokulturelle Faktoren, ja, Bildungsgrad, man weiß ganz klar, dass vor allem im niedrigeren Bildungsgrad mehr Adipositas vorhanden ist. Das ist einfach so, ja, sozusagen. Es ist die mentale Gesundheit wahnsinnig wichtig. Frauen, die depressive Verstimmung haben, Depressionen, essen einfach mehr. Es ist Fast-Eating, Binge-Eating, Cravings, also da kommen so viele Faktoren einfach dazu. Und deswegen ist das ein sehr komplexes System.
Kann man in der Gynäkologie sagen, dass wenn beispielsweise jetzt eine Patientin kommt und sie sagt, sie hat ab jetzt erst seit kurzem so wahnsinnig viel zugenommen und hat aber nichts in ihrem Verhalten geändert, ist das ein Indikator dafür, dass es zu einer hormonellen Ungleichgewicht durch den Körper gekommen ist im Alterungsprozess?
Es gibt verschiedene Erkrankungen, die dazu führen können. Es ist nicht unbedingt nur der Alterungsprozess, also wie wir gesagt haben vorhin, die Abnahme von den Hormonfunktionen, wenn das Östrogen fehlt, dann nimmt die Muskelmasse ab, man nimmt tendenziell schneller zu, über längere Sicht. Dann gibt es natürlich noch andere Probleme. Zum Beispiel kann es eine Schilddrüsenunterfunktion geben, das heißt, das ist jetzt kein typisches gynäkologisches Thema, aber es fließt auch ein, weil die Schilddrüse auch den Zyklus reguliert und mit den ganzen anderen Hormonen in Zusammenhang.
Kann man das gleich ausschließen? Also kann man mit der Schilddrüse, mit dem Hormon, kann man das gleich
testen? Das kann man in Form von Bluttests testen. Wenn die Schilddrüse eine Unterfunktion hat, dann funktioniert der ganze Körper sozusagen langsamer, also unser Stoffwechsel funktioniert langsamer. Das heißt, man hat gar nicht so viel mehr Appetit, aber man fängt dann trotzdem zuzunehmen. Man beobachtet, die Haut wird teigiger, man wird müder, die Personen sind kälter, antriebsloser. Und das kann man tatsächlich mit einem einfachen Bluttest schon mal austesten. Das andere ist auch, dass eine Schilddrüsenunterfunktion auch zu Depressionen führen kann. Deswegen ist zum Beispiel eine Voraussetzung, bevor man eine Person für Depressionen behandelt, die Abklärung der Schilddrüse. Das ist auch ein Zusammenhang.
Jetzt machen wir einen großen Sprung. Wir haben es schon vorher angesprochen. Es geht um GLP-1-Analoge, es geht um die sogenannten Abnehmspritzen. Da gibt es jetzt verschiedene, aber wir werden heute konkret über Mounjaro sprechen. Was ist das? Ozempic kennt man, Mounjaro vielleicht weniger. Wie kann man das kurz beschreiben, was das für ein Medikament ist?
Ozempic und Mounjaro kommen aus der Diabetesmedizin. Da geht es um den sogenannten Altersdiabetes oder Typ 2 Diabetes. Und sie sollten helfen, den Blutzucker zu senken. Und zwar nahrungsmittelaufnahmeabhängig. Das heißt, wenn man isst, wird der Blutzucker besser gesenkt, als wenn man es nicht nimmt. Dabei ist man draufgekommen, dass es auch einen sehr positiven Effekt auf die Körpergewichtreduktion hat. Also man nimmt schneller ab. Das GLP-1, das ist ein Rezeptor, der entdeckt worden ist, der dazu führt, dass der Magen sich zum Beispiel langsamer entleert und dieses Völlegefühl, das wir haben, wenn unser Magen aufgedehnt ist, schneller einmal und länger anhält. Gleichzeitig stimuliert es auch im Gehirn das Belohnungssystem, die Sättigungsrezeptoren. Das heißt, diesen Rush, den wir manchmal bekommen, wenn wir was Süßes essen, was Leckeres essen, der ist mehr da. Ja, wir haben nicht das Bedürfnis, das so viel uns zuzuführen. Tatsächlich hat auch das eine Auswirkung auf das Bedürfnis von Nikotinkonsum, auch von Alkoholkonsum, also auch so diese anderen Gifte, nenne ich mal, die unser Belohnungssystem stimulieren werden durch diese Andocken an diese GLP-1-Rezeptoren ein bisschen befriedigt. Ja. Und dazu gibt's dann noch den zweiten Rezeptor, den GIP-Rezeptor. Und das ist nämlich das Neue an dem Mounjaro, das noch nicht so bekannt ist, ist, dass er nämlich beide Rezeptoren stimuliert. Ja. Das Vorläufermedikament, das Ozempic, hat nämlich nur diesen GLP-1-Rezeptor stimuliert und das Mounjaro stimuliert beide Rezeptoren. Es hängt damit zusammen, dass in alten Studien hatte man diesen GIP-Rezeptor eher mit Gewichtszunahme in Verbindung gebracht. Man hatte gesehen, dass die Fettzellen eher zunehmen, wenn man das stimuliert. Das Witzige ist, dass wenn man aber gleichzeitig diesen GLP-1-Rezeptor auch stimuliert, die Fettzellen eher schneller auf diesen Gewichtsrückgang reagieren. Also wenn man weniger isst, dann nehmen die schneller ab, wenn man beide Rezeptoren stimuliert. Das heißt, dieser zweite Rezeptor, der kann beides, ja, der katalysiert das. Entweder man nimmt schneller zu oder schneller ab. Und eben das macht das Mounjaro so viel effektiver als das Ozempic.
Kann das jetzt noch was anderes, außer dass man abnimmt?
Also ich meine, prinzipiell ist es natürlich so, wie gesagt schon, es ist ja primär mal ein Diabetes-Medikament auch. Erstens macht es einmal durch die Gewichtsreduktion, reduziert es natürlich kardiovaskuläre Risiken, Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann eben auch für Diabetes, Nierenerkrankung und Schlafapnoe-Syndrom und viele andere Folgeerkrankungen, also von Übergewicht einfach. Aber es gibt auch in den neuesten Daten, in den neuen Surmont-Studien auch, zeigt es halt, dass es eine direkte Risikoreduktion macht alleine. Und deswegen ist es, das ist auch ein wichtiges Thema, weil mich Patienten ja oft fragen, naja, muss ich das jetzt lange nehmen, lebenslang und so weiter? Das dann überhaupt gesund? Ist das nicht böse und so? Und da gibt es eben schon jetzt schon Daten eigentlich ganz gut, dass es auch langfristig das Risiko für Herzinsuffizienz reduziert. Also für Herzversagen, für eben Diabetes um bis zu 95%. Ich meine, das ist schon unglaublich, ja. Und Nierenerkrankung, metabolisches Syndrom und so weiter. Und Schlafapnoe auch weit über 50%. Also das ist schon wirklich toll, muss ich sagen. Es sind schon wirklich eine Revolution und Gamechanger jetzt. Aber es ist natürlich kein Selbstläufer. Das muss man ganz klar sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt einfach so nimmt das Lifestyle und Ding Selbstläufer, man muss schon mit tun, aber es tut man halt viel, viel leichter. Und es gibt einfach jetzt echte, wirklich eine neue Möglichkeit, Übergewicht, Adipose, das so gut zu behandeln, noch langfristig zu behandeln, weil es eine chronische Erkrankung ist durch diese neuen Medikamente. Mhm.
Wir haben jetzt schon vorher ganz kurz angesprochen, die SURMOUNT-1-Studie. Die hat neue Erkenntnisse gebracht. Was waren denn diese?
Die SURMOUNT 1 war ja die erste, es geht ja schon bis SURMOUNT 5, aber war die erste, die halt gezeigt hat, dass Tirzepatid, das ist quasi das, die Substanz im Mounjaro, eine Gewichtsreduktion in der Maximaldosierung von 15 Milligramm, eine Gewichtsreduktion von durchschnittlich 22,5% des Körpergewichts macht, im Median, innerhalb eines Jahres, ein bisschen drüber. Aber das heißt im Median. Das heißt, man hat gesehen, dass mehr als ein Drittel der Frauen noch weit über 25% des Körpergewichts verloren haben. Ja, und natürlich auch einige weniger. Aber das ist schon echt gewaltig. Da kommt man schon bald in die Richtung der bariatrischen Chirurgie heran, die ja natürlich bei extremen Übergewicht.
Was ist das genau?
Bariatrische Chirurgie sind die klassischen Magenverkleinerungsoperationen, die natürlich bei ausgeprägter Adipositas noch immer auch Therapie der Wahl sind. Aber doch, wenn man sie nicht in hochspezialisierten Zentren durchführt, auch natürlich mehr Risiken mit sich bergen und so weiter, sehr invasiv sind und auch langfristig nicht so leicht sind. Man muss immer sehr dann schauen auf Mikronährstoffersatz und so weiter. Ich habe einige Patienten noch mit einem BMI über 40, die wirklich mehr als 30, 40 Kilo abnehmen. Mhm. Ja, also das ist echt schon gewaltig.
Wie sieht denn die Therapie, die Dosierung und die Anwendung im Alltag aus?
Naja, also prinzipiell das Allerwichtigste, man muss natürlich sich einmal erst einmal das komplexe Zusammenspiel hormonelle anschauen. Also man muss mal eine komplette Labordiagnostik machen, um noch alle Risikofaktoren gescheit zu sehen. Also die Person wirklich nochmal herauszufinden, hat sie ja Insulinresistenz, hat sie ja Blutfetterhöhen, hat sie ja Hypertonie. Also man muss auch wir als Gynäkologen müssen uns internistisch einfach wirklich auch durchschauen, wie ist die hormonelle Situation, ist die Patientin in der Menopause, in der Perimenopause oder hat sie einfach nur ein PCO-Syndrom oder sonst etwas. Dann wird sie bei uns eingeschult auf den Pen, also sei es jetzt Mounjaro oder auch Wegovy, Ozempic, und diese Pens sind halt wirklich sehr leicht in der Anwendung. Es ist extrem patientenfreundlich, also man spritzt das selber einmal in der Woche in den Oberschenkel oder in den Bauch subkutan. Man spürt das nicht einmal, ja. Und nach 4 Wochen steigert man dann, also von einer Dosis, geringen Anfangsdosis 2,5 Milligramm auf 5 Milligramm. Und dann hängt es davon ab, man kann eigentlich in 2,5 Milligramm Schritten weiter steigern bis zu 15 Milligramm, aber viele Patienten, vor allem die jetzt nicht extrem adipös sind, brauchen das gar nicht. Die kommt schon zu extrem guten Gewichtsreduktionen in geringeren Dosierungen. Wir kontrollieren das dann alle 2-3 Monate auch, also die Laborparameter. Man muss es schon wirklich, also das ist schon wichtig, man muss es ärztlich kontrolliert durchführen, weil es kann es zu Blutveränderungen auch selten kommen, also Erhöhung der Bauchspeicheldrüsenenzyme und Leberwerte und so weiter, muss schon das sich immer anschauen. Die Begleitung ist auch wichtig, weil man muss auch darauf schauen, nimmt die Patientin mehr Muskelmasse ab, mehr Fettmasse und so weiter. Es ist auch wichtig unbedingt dazu eine gescheite Ernährungsberatung, weil man muss in der Gewichtsreduktion sehr eiweißreich essen, bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um weniger Muskelmasse zu verlieren, weil man muss schon rechnen, wenn man 20 Kilo abnimmt, verliert man sicher 5-6 Kilo Muskelmasse auch, und das ist schon ein riesiges Thema.
Und da muss man dann mit Sport, mit dem Training entgegenwirken?
Ja, natürlich, Krafttraining. Ja. Ich meine, es ist ja oft am Anfang jetzt nicht so leicht, das hängt immer davon ab, nicht? Wenn eine Frau sehr, sehr übergewichtig ist, sehr hoch adipös ist, dann ist ja Krafttraining ja nicht so leicht durchzuführen. Da fängt es mal an, nicht einfach mehr gehen, Treppen steigen, Schritte gehen und so weiter. Aber durch die Gewichtsreduktion wird man auch mobiler und die Motivation wird größer, und dann kann man natürlich schrittweise unbedingt mit mehr Krafttraining beginnen. Das ist das Um und Auf, auch um es langfristig zu halten.
Wir sprechen jetzt bei diesen Medikamenten auch von einer sogenannten Off-Label-Nutzung. Das ist ein Stichwort, das da oft fällt.
Ja, Medikamente sind eindeutig zugelassen zur Gewichtsreduktion. Also man kann jetzt sagen, dass das Ozempic ein Off-Label in der Gewichtsreduktion ist, aber es gibt ja das zugelassene Ozempic, das Semaglutid, auch als Wegovy, dann ist es dafür zugelassen. Mounjaro ist eindeutig zur Gewichtsreduktion in Europa zugelassen. In Amerika heißt das Zepound, also für die Gewichtsreduktion, und Mounjaro für Diabetes, aber es ist kein Off-Label-Use, sondern es ist dafür zugelassen. Ja?
Wird das, in welcher Dosierung findet das statt? Ist das eine Mikrodosierung oder wird das dann angepasst auf die Patientin, die Dosierung, je nachdem, wie viel Gewichtverlust sein soll?
Also prinzipiell gibt es eine Einstiegdosis. Man muss es einschleichen. Weil es den, man muss ja auch rechnen, das kann Nebenwirkungen machen. Die Nebenwirkungsraten sind nicht so selten. Ja, also über 20% knapp.
Was sind das für Nebenwirkungen?
Naja, das sind alles gastrointestinale Nebenwirkungen. Mhm. Nicht? Wie die Anja schon gesagt hat, das wirkt ja auch über eine verzögerte Magenentleerung. Und das macht halt kann Nebenwirkungen machen wie Übelkeit, Völlegefühl, Sodbrennen, Aufstoßen, Erbrechen, Durchfall, Verstopfungen, also alles in diesem Bereich. Manche Patienten spüren auch, dass sie ein bisschen müder werden, ein bisschen antriebsloser im Beginn und so weiter. Das ist meistens nur temporär. Also und vergeht dann und der Körper gewöhnt sich daran und kann auch in höheren Dosierungen wieder mehr kommen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich finde, es ist beim Tirzepatid Mounjaro deutlich besser als bei den älteren Medikamenten wie Saxenda zum Beispiel. Und besser verträglich. Ich habe sehr wenig Therapieabbrüche, ja, und aufgrund von ausgeprägten Nebenwirkungen. Aber das muss man schon auch natürlich ein bisschen in Kauf nehmen. Die Dosierung wird halt individuell, je nach Übergewicht und nach Zielerreichung. Ja, wenn eine Patientin ein bisschen einen höheren BMI hat und sagt, naja, sie hat jetzt um 5 Kilo zugenommen, boah, sie kriegt das nicht runter, dann wird sie wahrscheinlich mit einer sehr geringen Anfangsdosis von 2,5 bis maximal 5 Milligramm schon gut zurechtkommen. Aber die wirklich Adipositas, deutlich über BMI von 30, 35, die braucht schon meistens Dosierung bis zu 10 Milligramm. Und das Allerentscheidende ist, man muss den Patienten sagen, dass das ein Langzeitthema ist. Ja, wenn sie absetzen, nimmt man wieder zu.
Ich glaube, das ist ein Thema, das man allgemein nicht oft genug bei Adipositas betonen kann. Das ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, man kann da immer wieder reinfallen. Und wenn man das medikamentös unterstützt angehen will oder wenn man das schafft, mit Lifestyle, mit Änderung anzugehen oder sogar mit der bariatrischen Chirurgie, ist es aber eine lebenslange Geschichte. Und damit muss man sich auch erstmal abfinden, dass es ein Thema ist für diese Personen, die sie begleiten wird, und das wird jetzt nicht einmal gelöst und dann haben sie es. Und wenn man, glaube ich, diese Offenheit hat, dann ist man auch für jede Unterstützung dankbar.
Deswegen muss man auch den Patienten sagen, dass sie das wahrscheinlich, und das ist halt auch ein gutes Tool, im Mikrodosierungen weiternehmen, nicht? Also wenn sie dann, sagen wir, einen wirklich den angestrebten Gewichtsverlust erreicht haben und man setzt das ab, gibt es auch ganz gute Daten, dass 90% der Patienten wieder mehr als 70% des Körpergewichts zunehmen. Und das ist einfach, das ist biologisch. Das liegt jetzt nicht auch nur an mangelnder Disziplin. Erstmal hat man einfach wieder einen höheren Appetit. Das geht automatisch. Und zweitens einmal gibt es die Fettzellen haben ein metabolisches Gedächtnis, die haben einen Setpoint, den haben sie sich eingebrannt, die sind groß geworden und die, wenn die dann plötzlich leer sind, die wollen wieder voll werden, grob gesagt. Ja, und die tun Entzündungsfaktoren und mehr Leptin, also weniger Leptin ausschütten, man hat mehr Hunger und so weiter. Und dass die wollen wieder zunehmen. Und ich war jetzt auf einem Adipositas-Kongress und da ist auch gesagt worden, das war ganz interessant, dass um das zu resetten, das Programmierung dauert es zu ungefähr 10 Jahre mindestens, weil die Fettzellen ungefähr 10 Jahre leben. Also das heißt, das ist eine lange, lange Sache. Aber man hat jetzt ein Tool in der Hand, um geringen Dosierung das halt weiterzunehmen. Und Frauen, ich sehe das auch schon, die dosieren sich das dann selber, die nehmen halt mal wenig und dann tun sie ein bisschen mehr wieder nach 2, 3 Monaten und das steigern, wenn sie das Gefühl haben, sie nehmen zu und dann halt wieder weniger. Und das ist schon eine coole Sache, ja.
Wir haben heute eine Women and Health-Patientin bei uns. Jenny, eine Frage. Jetzt müssen wir das Mikro dann wechseln und das zu dir rüberstellen. Danke. Hallo. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zu Mounjaro gekommen? Was war so dein Erlebnis bis dahin? Wie hast du dich vorher gefühlt?
Ja, also ich hatte eigentlich einen sehr großen Leidensweg und habe immer mit Gewicht gekämpft. Und es ist eigentlich immer schwieriger geworden, weil einfach zu sagen, man soll abnehmen, das ist so leicht gesagt. Ich habe hunderte Diäten gemacht. Ich war sehr diszipliniert. Ich habe immer wieder abgenommen und dann kam wieder der Jojo-Effekt und ich hatte sehr viel mehr Gewicht wieder drauf. Ich habe irgendwann einfach mich nicht mehr draus gesehen. Es war so ein Dschungel. Auch das soll man essen, das soll man nicht essen, das ist böse, das ist gut. Wusste dann selbst nicht mehr weiter und habe mich dann auch irgendwann begonnen aufzugeben, weil ich da nicht mehr hinausgekommen bin. Und habe dann von Women and Health erfahren und war dann beim Herrn Dr. Seidel. Ich habe das dann so gebraucht, er hat das dann so ein bisschen in die Hand genommen für mich und er war eben sehr erfahren und Ich wusste schon vorher, ich kannte Ozempic. Das hat bei mir aber nicht funktioniert. Es hat geheißen, Mounjaro ist so ein Game Changer. Ich hatte große Hoffnung, war aber auch skeptisch, wird das bei mir funktionieren, wird das anschlagen. Aber ich hatte ja nichts zu verlieren und bin sehr glücklich, das genommen zu haben.
Was hast du denn vorher alles für Untersuchungen machen müssen, bis du dann praktisch zum ersten Mal zu Hause das ein oder selber verabreichen konntest?
Ja, also wie gesagt, also ich habe da ein großes Blutbild. Da wurde dann eben entdeckt, dass ich sehr schlechte Leberwerte hatte, sehr schlechte Blutfettwerte. Ich hatte auch schon gesundheitliche Probleme, also Bluthochdruck, Kurzatmigkeit. Und mir war bewusst, dass es mir nicht gut geht, aber es ist trotzdem immer schlimmer geworden anstatt besser, weil ich eben keinen Lösungsweg gesehen habe. Und Dr. Seidel hat dann auch Tacheles gesprochen und gesagt, es ist 11:55, also da müssen wir jetzt dringend was machen. Und ja, ich sage mal, ich war die perfekte Patientin, Diabetes. So hat es dann meine Reise begonnen.
Wann war so der erste Aha-Moment, wo du gemerkt hast, da jetzt ändert sich was, und was hat sich dann in deinem Leben dadurch auch verändert?
Also ich habe einfach vergessen zu essen am Anfang. Mir wurde zwar immer gesagt, es ist wichtig, dass du genug isst und so, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Das ist eigentlich so etwas Neues für mich, weil auch schon in der Kindheit hat Essen eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Vor allem die Süßigkeiten, dieses Belohnungsschema, dieses ich bin traurig, ich brauche was Süßes, ich bin überfordert, ich brauche was Süßes, ich fühle mich alleine, ich brauche was Süßes. Und seit ich denken kann, drehen sich meine Gedanken immer ums Essen. Auch darum, das darfst du nicht essen, das ist nicht gut für dich. Und dieser Drang, aber ständig zu essen, der ist so stark und im Alltag so präsent. Und plötzlich war das weg, dieses Denken. Also man nennt das ja auch Food Noise. Es war einfach weg. Ich konnte an andere Dinge denken. Ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt und habe dann vergessen zu essen und habe mir dann gedacht, ah, lustig, hast vergessen zu essen. Na jetzt.
Aber von dem Essen waren das so diese Snacks zwischendurch oder war das allgemein? Das
alles. Also ich habe dann irgendwann Kopfschmerzen bekommen und habe dann überlegt, okay, wieso habe ich jetzt so Kopfschmerzen, die ich draufgekommen bin? Naja, du solltest vielleicht mal was essen.
Okay.
Und ja, lustig waren dann auch so Sachen, dass ich dann im Restaurant war und mich eigentlich so wie früher auch aufs Essen gefreut habe. Und da kam dieser Teller wunderschön angerichtet. Und ich habe zwei Bissen gemacht und mir dachte so, okay, ich kann nicht mehr. Das kannte ich so nicht.
Welche physischen und psychischen Veränderungen gab es? Wir haben jetzt über dieses Food Noise, das weggegangen ist, gesprochen. Und körperlich, wie hat sich das ausgewirkt? Wie war da der Abnehmprozess? Wie schnell ist das vonstatten gegangen?
Also das ist sehr unterschiedlich bei den Patienten. Bei mir geht es eher etwas langsamer. Das ist für mich aber in Ordnung, weil ich eben zuerst gar nicht gewusst habe, wird es funktionieren? Ich und die Waage, wir haben keine gute Beziehung. Also ich habe mich auch nicht regelmäßig gewogen, weil ich mir auch nicht so einen Druck machen wollte. Aber ich habe einfach sehr schnell gemerkt, ich fühle mich leichter, ich fühle mich freier. Ich habe es an der Kleidung gemerkt, man hat es sehr schnell im Gesicht gesehen. Ja, und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich kann Bäume ausreißen. Also das kannte ich seit Jahren nicht, weil auch dieses Essen, es hat so müde gemacht. Es hat ermüdet, diese ganze Zeit darüber nachdenken, dann das zu essen. Es war ein Teufelskreis.
Und hast du jetzt begonnen, auch ein bisschen Sport zu machen? Oder wie siehst jetzt so deine Sportlichkeit und Ausdauer aus, jetzt abseits von dem, dass du nicht mehr so stark müde bist?
Ja, also ich habe einen Hund, ich gehe sehr viel spazieren. Das war auch am Anfang völlig ausreichend und ich mache jetzt ein bisschen Krafttraining, allerdings so, dass es für mich im Alltag gut passt. Also ich übertreibe es auch nicht, aber es ist natürlich eine Bewegungsfreude wieder da, weil man sich eben leichter bewegen kann, alles fällt einfacher und man hüpft auch einmal wieder. Das habe ich jahrelang nicht gemacht.
Wie oft setzt du Mounjaro ein? Wie oft ist das in deinem täglichen oder wöchentlichen?
Also ich bin einmal in der Woche.
Und das hast du langsam steigern müssen?
Nein, das war von Anfang an einmal wöchentlich. Die Dosis wurde dann gesteigert. Mittlerweile nehme ich 12,5 Milligramm. Ich hatte das Glück, ich hatte eigentlich gar keine Nebenwirkungen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob es Nebenwirkungen gab.
Also ich muss dazu sagen, ich habe da immer ein Reizdarmsyndrom.
Mhm.
Und mir kommt das jetzt zugute, weil ja eigentlich der Magen sich viel langsamer entleert. Und mir geht's auch damit sehr viel besser. Also ich habe das eigentlich nicht mehr. Und ich hatte auch so Probleme mit Lebensmittelunverträglichkeiten. Ich konnte am Schluss kaum mehr irgendetwas zu mir nehmen. Mittlerweile kann ich einfach alles gut vertragen. Also Nebenwirkungen waren nur gewünscht.
Wann hast du das begonnen?
Ich habe letztes Jahr im August begonnen.
Mhm.
Ja, mittlerweile habe ich 15 Kilogramm abgenommen.
Mhm. Toll. Jetzt an unsere beiden Experten. Ist so eine Geschichte, wenn ihr die von Jenny hört, ist das was Außergewöhnliches oder ist das ein der Normalfall?
Ich finde die Geschichte von Jenny sehr schön und ich muss bestätigen, dass ich das häufig habe mit meinen Patientinnen, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Mounjaro und gut abnehmen können. Auch eben mir erzählen, dass sie nicht ständig an Essen denken müssen. Das Thema wird weniger präsent und es wird ihnen egaler. Dass Jenny keine Nebenwirkungen hat, das ist total schön. Die gibt's tatsächlich doch immer wieder mal. Also ich denke, man muss sich auch ein bisschen einstellen auf die Wirkung von Mounjaro. Also man verträgt zum Beispiel fettreiche Speisen manchmal doch etwas weniger. Und da muss man sozusagen auch lernen, was einem besser bekommt. Ja, und dann werden auch viele Nebenwirkungen weniger, abgesehen davon, dass sie auch mit der Zeit einfach abnehmen. Also die nennen wir transient. Das heißt, die fangen am Anfang an und gehen dann mit der Zeit wieder weg, können dann wieder aufkommen, wenn man die Dosis etwas steigert und auch dann gewöhnt man sich wieder daran.
Gibt es Missverständnisse oder Mythen, die ihr gerne aufklären würdet über die Medikamente? Weil es ist ja derzeit in vielen Medien und es gibt, wenn man auf YouTube schaut, unglaublich viele, auch unterschiedliche Expertenmeinungen. Wie schaut das da aus eurer Erfahrung aus?
Also ja, das gibt es definitiv. Ja, ich muss sagen, ich halte mich einfach immer an die wissenschaftliche Evidenz, ja, die Daten und so weiter. Und ich meine, da findet Pharma medizinisch sehr gut. Es gibt natürlich gerade in sozialen Medien auch irrsinnige Kritiker. Es ist das Ozempic Face und der Ozempic Tief und was da alles gibt. Also das kann schon in Einzelfällen natürlich, heißt das, wenn man jetzt viele schießen vielleicht auch mit dem Medikament über das Ziel hinaus. Und es ist vielleicht auch sind die Frage, bei wem setzt man es ein? Mhm. Und wie setzt man es ein und wie lang setzt man es ein? Wenn natürlich eine normalgewichtige Frau Ozempic oder ein Mounjaro nimmt und die einfach 10 Kilo abnehmen will, obwohl sie eh normalgewichtig ist, dann natürlich verliert sie mehr Muskelmasse und Fettmasse und schaut dann sehr kachektisch vielleicht aus und auch ausgezehrt aus, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Medikamente.
Ist das vielleicht auch, weil in Amerika das anders eingesetzt wird von Ärzten generell oder bestimmt in der Entertainment-Industrie?
Genau, es wird generell anders eingesetzt. In Amerika ist das Medikament ja viel teurer als in Österreich, obwohl es interessanterweise ein amerikanisches Medikament ist. Es ist natürlich klar, es ist auch ein Lifestyle-Medikament und Menschen, die sich das leisten können, finden immer wieder Ärzte, die das ihnen auch geben bei einem BMI von deutlich unter 25, weil sie halt jetzt um 4-5 Kilo mehr haben und eine gute Bikini-Figur haben wollen und die halt dann einfach dann natürlich das dann auch oft übertreiben und dann oft so dünn sind, dass sie dann auch oft dann wirklich zu dünn ausschauen. Ja, das ist ja halt dasselbe generell wie auch in anderen Sachen von Essstörungen und so weiter. Aber richtig eingesetzt bei richtiger medizinischer Indikation, das ist Übergewicht, BMI 27,5, Zusatzfaktoren Adipositas, von mir aus auch schon weit bisschen drunter, wenn man zusätzliche Risikofaktoren hat, dann ist das halt schon, kann das, wenn man das gut vertragt, wirklich ein Gamechanger sein und auch fördert langfristig die Gesundheit. Und das andere sind halt einfach nur Mythen und ich will sagen Fake News, aber das sind dann auch auf Extrembeispiele. Ja.
Wir haben auch in unserem letzten Podcast bei PCO viel über Gewicht und Hormone gesprochen und da habe ich auch erwähnt, es gibt ein gesundes Gewicht. Man kann, und das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das ist auch für den Knochen wichtig, das ist für den Muskelerhalt wichtig und für den Hormonhaushalt. Und natürlich, wenn man unter sein gesundes Gewicht fällt, dann ist man nicht mehr im gesunden Gewicht. Das heißt, viele Dinge funktionieren dann auch schlecht. Und deswegen ist ja die ärztliche Betreuung auch wichtig. Und ich glaube, wir haben viele Beispiele von Medikamenten, die zum Abusus benutzt werden. Das heißt, falsch gebraucht werden. Das heißt, nicht mehr für die angegebenen Gründe benutzt werden, sondern darüber hinaus. Und das ist aber ein gesellschaftliches Problem.
Das heißt, das Bild von den Medikamenten wird vor allem dann von, sagen wir mal, Popstars beeinflusst, die das nehmen jetzt, wie wir vorher gesagt haben, dass sie viel abnehmen.
Wird als Lifestyle-Medikament natürlich verwendet, klar, weil man sich halt leichter tut zum Abnehmen. Ja, wenn eine Frau jetzt so ein bisschen abnehmen will und im Sommer eine gute, knackige Bikini-Figur zu haben, dann wird sie sich mit Mounjaro vielleicht natürlich etwas leichter tun und das rascher zu erreichen. Aber es ist natürlich, das ist nicht das Ziel des Medikaments und eigentlich nicht das Einsatzgebiet des Medikaments. Und es wird halt dann natürlich oft missbräuchlich für solche Sachen dann verwendet, natürlich.
Wieso das so ein Gamechanger war, ist einfach, dass lange Zeit nicht beachtet worden ist, dass bei Menschen mit Adipositas oder die dazu neigen, dass Hunger- und Sättigungsgefühl dysreguliert sind. Das heißt, die wollen, brauchen mehr Kalorien, so fühlen sie sich, als sie brauchen, damit ihr Körper gut funktioniert. Und das nur zu kontrollieren mit Lifestyle und Verhaltensmaßnahmen ist halt eine Herausforderung. Das ist wie wenn man sagt, atme jetzt mal 5 Minuten nicht, wenn jemand einen extremen Hunger entwickelt, weil er 3 Kilo verloren hat, weil dieses Sättigungsgefühl dysreguliert ist, ist das halt extrem schwierig und dabei hilft das Medikament. Und dass man das dann generell sein Hungergefühl unterdrücken kann, außerhalb der Adipositas, ja. Ich meine, im Vergleich dazu, wenn wir das auf andere Medikamente übertragen möchten, ich meine, es gibt ja Menschen, die sind, in Amerika gibt es ja diese Opioidkrise, wo ganz viele Menschen abhängig von starken Schmerzmitteln sind, die auf Morphin basieren. Die kriegt man bei außen, diese Schmerzmittel für Operationen oder wenn jemand Krebserkrankungen hat oder schlimme Schmerzen. Ja, wenn die jemand nimmt, der keine Erkrankung hat, ist es ein sogenannter Abusus, also ein falscher Gebrauch und dann kommt es zu einer Sucht. Weil es gibt in der Medizin ganz viele Beispiele, aber ich finde, man kann nicht ein Medikament daran messen, wenn es falsch gebraucht wird.
Wir haben jetzt schon vorher darüber gesprochen, dass der BMI ein eher veraltetes Instrument ist. Welche Marker gibt es dann dafür, dass man diese Medikamente verwenden kann?
Naja, der Diagnostik. Also halt leider noch immer der Hauptmarker, weil es einfach in der ganzen Medizin, der hat sich schon so eingebrannt in der Medizin, ist halt relativ leicht zu berechnen. Und natürlich, wie schon gesagt, am Anfang ist es natürlich besser, man muss es immer in der Gesamtheit sehen. Ja, also eine Patientin kommt her, ich schaue natürlich mal krass auf ihren BMI, dann sehe ich, okay, der passt vielleicht nicht ganz. Dann schaut man aber auf den Teilenumfang. Ja, ich habe aber eine Patientin, die hat ein BMI von 28, hat aber so viel Muskelmasse und die ist fit und körperlich gut und metabolisch gesund, die ist trotzdem gesund. Also, deswegen schaut man dann auch auf Teilenumfang, vielleicht auch auf Körperfett, Muskelzusammensetzung, auf eine komplexe Labordiagnostik. Hat sie erhöhte Zuckerspiegel, hat sie erhöhte Blutfette, hat sie irgendwelche Leberverfettungszeichen und so weiter und hat sie erhöhte Entzündungsmarker und dann muss man das eben in Gesamtheit sehen, ja, sozusagen. Ja.
Mhm. Genauso wie der BMI ist ja auch das Kalorienzählen. Das war ja Jahre oder Jahrzehnte lang der Indikator, um abzunehmen. Warum ist das heutzutage ein veraltetes Mittel? Oder sollte man das immer noch einsetzen? Oder ist das ein zusätzliches Mittel?
Naja, Kalorienzählen ist halt, das ist halt die Maßeinheit schlechthin. Kalorien. Natürlich ist es jetzt nicht das Optimale, weil Kalorien ist nicht gleich Kalorien. Es hängt ja davon ab, was für Kalorien. Ist es eher proteinreich? Ist es fettreich? Es gibt es halt mehr Kohlenhydrate und so weiter. Und generell ist das natürlich das bestgebräuchlichste Instrument, das wir natürlich noch haben. Ja, und es wird in der ganzen Ernährungsindustrie ist halt alles auch in Kalorien angegeben. Also ist es halt für uns halt die beste Orientierung. Aber natürlich, es geht mehr darum, was esse ich? Wie ist der Mikronährstoffanteil, wie ist die Energiedichte, wie ist natürlich die Zusammensetzung an Protein, Eiweiß und Fett und Kohlenhydraten. Aber generell geht es bei der Gewichtsreduktion trotzdem immer um eines, um eine Kalorienrestriktion. Das ist einfach das Thema. Also nehme weniger auf und verbrenne mehr. Da komme ich in ein Kaloriendefizit und so nehme ich natürlich ab. Ja, und darum geht's trotzdem. Und das ist ja auch ein Grund, warum man mit Mounjaro gut abnimmt, weil man einfach trotzdem ja auch weniger isst. Es hat natürlich auch viele metabolische Vorteile und Stoffwechselvorteile, aber trotzdem geht's auch darum natürlich.
Jetzt gibt's auch diese sogenannten genetischen Faktoren, die damit einspielen.
Kann man die durch einen Test feststellen? Ist das, welche Möglichkeiten gibt es da, dass man genetische Faktoren mit einbeziehen kann und sagen kann, diese Person?
Ich glaube, wenn es um die Genetik geht, das, was meistens gemeint wird, ist einfach die Neigung dazu, Übergewicht zu entwickeln, ein Diabetes zu entwickeln, über bestimmte Blutfettprofile das zu entwickeln. Also es gibt familiäre Häufungen von sehr, sehr starken Blutfettgehalt. Das meint man mit Genetik. Diese Erkrankung, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die kann man sogar genetisch testen. Allerdings wird das ja die Behandlung nicht unbedingt verändern, wenn jemand jetzt familiär dazu neigt, Diabetes zu entwickeln. Man muss halt eher schauen, wenn man das anhand der Anamnese, das heißt des Patientengesprächs, feststellt, dass in der Familie alle einen Typ-2-Diabetes haben, manche auch relativ jung, manchmal auch gar nicht so übergewichtig sind, dass man diese Person halt mehr betreut und da eben schaut, dass das nicht passiert, beziehungsweise ein größeres Augenmerk auf die Ernährung setzt, auf die medikamentöse Begleitung und auch auf die körperliche Betätigung. Es entwickelt ja auch nicht jede übergewichtige Person einen Diabetes. Ja? Und das meint man mit Genetik. Manche bekommen es, andere nicht.
Was kann man tun, wenn jetzt die Patientin sagt, nein, ich möchte keine Medikamente nehmen? Was raten Sie ihr dann?
Ja, ich meine, wenn sie gar nichts nehmen will, das war ja auch früher so, also bis vor ein paar Jahren hat man diese Tools ja gar nicht in der Hand gehabt. Das ist dann immer auch, es hängt auch davon ab, welche Patientin sitzt mir gegenüber. Ja, also dann ist das die Frage natürlich, wenn sie jetzt einen Prädiabetes hat und eine Hypertonie, dann wird man sie schon natürlich überzeugen müssen, dass sie irgendwas einmal prima nehmen muss. Es gibt da, um das ihre metabolische Situation zu verbessern, weil das ja auch gesundheitsrelevant ist und für die Lebenserwartung wichtig ist. Und auch dann ist die Frage, ist sie in der Menopause, unterstützt man sie trotzdem mit natürlichen Hormonen, muss man sie schon motivieren, um es eventuell ihr leichter zu machen, zu arbeiten. Man weiß ja ganz klar, dass eine Hormonersatztherapie in der Menopause auf jeden Fall vorteilhaft ist fürs Gewicht, eben durch Verbesserung der Insulinsensitivität durch Östrogene, bessere Schlafqualität durch Progesteron, bessere Verbesserung der Körpermuskelzusammensetzung. Und ich glaube, das ist schon eine Motivationsfrage. Und wir tun auch den Patienten das dann an Zahlen aufzeigen, um sie motivieren, dass sie zumindest solche Sachen machen. Aber natürlich ist es auch eine Ernährung und Lifestyle-Beratung. Wir haben bei uns auch eine Ernährungsberaterin und so weiter, wo man halt dann genau das mit Patienten bespricht, schaut, was sie isst, wie sie isst, aber das fordert halt das Problem ist wie immer die Adhärenz der Patientin und sozusagen, bleibt die dran bei Ernährung und Lifestyle. Also das erfordert so eine konsequente Betreuung eigentlich und eine dauernde Motivation, weil am Anfang ist jede Patientin motiviert, aber das durchzuhalten ist wahnsinnig schwierig. Ja? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man isst ein Leben lang nur Brokkoli, das ist nicht schwierig, ja, sozusagen. Ja, es macht ja auch keinen Spaß. Es gibt dann auch gute Tricks und so weiter, aber das erfordert eigentlich eine dauernde Betreuung auch. Und dann Ernährung, Lifestyle, Sport, Personal Training und daher ist es sehr, sehr schwierig.
Trotzdem macht es natürlich Sinn, die Menschen über gesunde Ernährung aufzuklären. Und eine Ernährungsberatung ist nie falsch. Ja. Überhaupt das Können, dass wenn ich jetzt 500 Kalorien in Zucker esse und wenn ich das aber ausgewogen mit Ballaststoffen, mit Eiweiß, mit einem Kohlenhydrat, vielleicht auch in Form von Vollkornprodukten zu mir nehme, dann bin ich länger satt. Meine Insulinspitzen sind nicht so hoch. Ich nehme noch ein paar Vitamine dazu. Ich nehme Bausteine für meinen Körper zu mir, aus denen ich Muskeln aufbauen kann. Ich habe einen besseren Energiespeicher. Also diese überhaupt das Wissen um gesunde Ernährung und was braucht mein Körper, ist extrem wichtig. Und auch ich motiviere natürlich und der Dr. Seidel genauso, unsere Patientinnen, wenn sie Mounjaro benutzen, sich auch mit gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Wir begleiten sie da auch. Wir ziehen auch unsere Ernährungsberaterin ins Boot. Und es kann einem manchmal auch die Kraft geben, das durchzusetzen. Weil es gibt ja eine riesige Diätindustrie und es wird auch erklärt, was man essen soll, wie man sich gesund ernähren soll. eigentlich spricht man ja von einer Ernährungsumstellung und nicht von einer Diät. Das heißt, man will ja dauerhaft besser essen. Wenn man aber von Heißhungerattacken gequält wird, von einem endlosen Appetit und man geht am Schaufenster vorbei und die Schokoladen lachen einen an, dann ist es schwieriger, sich dann hinzusetzen und ein ordentliches Gericht zu machen, als wenn man vielleicht etwas reduziertes Verlangen hat danach. Und das kann man eben als Tool benutzen, dass man sich mehr Gewohnheiten aneignet, die gut für uns sind.
Wie wichtig ist eigentlich dann jetzt dabei, sagen wir mal, auch der Sport, der Anteil des Sports und besonders des Krafttrainings?
Der ist extrem wichtig. Also jedes Mal, wenn wir Gewicht verlieren, neigt unser Körper dazu, auch Muskeln zu verlieren, und zwar relativ viel, weil die Muskeln verbrauchen in Ruhe mehr Kalorien als unsere Fettzellen, und deswegen ist das so ein bisschen im Körper programmiert. Wir wollen möglichst effizient sein. Wir haben ja nicht immer in einer Industriegesellschaft gelebt, sondern manchmal gab es Nahrungsmittelknappheit und dann wollten wir so effizient bleiben wie möglich. Und man muss die richtigen Reize setzen, damit man auch nicht so viel Muskeln verliert. Also das ist das eine, indem wir Krafttraining machen, bekommt der Körper das Signal, okay, ich brauche diese Muskeln, ich muss vorbereitet sein auf diesen Kraftstress, und baut das weniger ab. Und das andere ist halt auch, diese Muskeln, die man bei dem Gewichtsverlust hat, wieder aufzubauen durch das Krafttraining und sich eine Reserve für später zu schaffen, eben um Stichwort Grundumsatz, und eben, dass die Muskeln mehr Kalorien verbrauchen in Ruhe als das Fett, damit man eben seinen Stoffwechsel nicht so runterfährt. Das andere ist natürlich, dass Muskulatur auch für Bewegung, Beweglichkeit auch im Alter wichtig ist und dass auch dieser Kraftreiz auf den Knochen wirkt und auch auf unsere Knochenmineralisierung sich positiv
auswirkt. Was hat das denn für im Alter für eine Bedeutung dann bei Frauen?
Naja, Frauen bauen im Alter viel Muskulatur und Knochen ab, auch bedingt durch diesen Hormonmangel, in den sie kommen, durch die Menopause und eine Sarkopenie, eine Osteopenie, also ein Knochenmangel, das bis hin zur Osteoporose, das senkt einfach die Lebenserwartung. Das muss man auch sich so.
Und wahrscheinlich auch die Beweglichkeit dann im Alter.
Auch die Beweglichkeit. Man kommt im Alter weniger zurecht, man ist mehr auf fremde Hilfe angewiesen, isoliert sich zunehmend. Und dann, wenn es tatsächlich zu einem Unfall kommt und zu einem Knochenbruch, ist das ja mit Krankenhausaufenthalten, mit Wundheilungsstörungen. Wir heilen ja nicht mehr so gut. Je älter wir werden, unsere Zellen regenerieren sich langsamer. Dann, je länger man liegt und immobil ist, umso anfälliger wird man für Entzündungen. Und deswegen ist das so im Teufelskreis.
Nee, ist ein irrsinniges Thema. Man muss sich ja vorstellen, wenn man eine Hüftfraktur hat, als alter Mensch hat man innerhalb eines Jahres eine 30-prozentige Sterblichkeitswahrscheinlichkeit. Ich meine, das ist unglaublich. Ja, da reden wir immer über Krebserkrankungen, onkologische Erkrankungen und so weiter. Aber wenn man denkt, also, dass das Risiko 30% ist durch die Immobilität daran zu versterben an einer Hüftfraktur, sieht man, wie wichtig der Impact ist, dass man gute Knochengesundheit und Muskelgesundheit hat. Ja, es ist das alles.
Ist das dann der berühmte Oberschenkelhalsbruch?
Es ist ein Teil. Ja, natürlich. Auch der berühmte Oberschenkelhals des alten Menschen, ja, natürlich. Und den kann man natürlich umso mehr vorbeugen, dass er bessere Knochendichte mehr hat und eine bessere Muskelmasse, geringere Sturzwahrscheinlichkeit und so weiter. Ja. Und da gibt's ganz gute Daten, ja. Also, dazu, dass das extremst viel bringt. Und es bringt, selbst wenn man als 80-Jähriger mit bisschen Krafttraining anfängt, nur ein bisschen, gibt's auch Studien aus Altersheimen sozusagen, dass das einen irrsinnigen Impact noch immer hat.
Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal zusammenfassen, weil wir heute über sehr viele verschiedene Bereiche gesprochen haben, was es braucht, um als Frau mit einer hormonellen Ungleichgewicht dann in der Menopause wieder abzunehmen. Was haben wir da, also jetzt abgesehen von dem Krafttraining und der Ernährung?
Man muss das einmal grob sagen, das sind verschiedene. Man muss einmal erstmal sagen, man darf das alles nicht übergewichtige Frauen definitiv nicht stigmatisieren, man muss sie motivieren. Es wird ja oft einfach dann, das sieht man ja auch, ich meine, werden ja oft demotiviert, wenn sie sagen, sie sind übergenehmens ab, ja, sozusagen. Das ist mal das Erste. Es ist eine Kombination aus sehr vielen Dingen. Also man muss schauen, erstens mal auf Hormone, auf komplette internistische Labordiagnostik, auf Körper, Fett, Muskel zusammensetzen. Ganz wichtig, mentale Gesundheit ist irrsinnig wichtig, Stressstrategien, eben aufgrund von höherer Cortisolspiegel, Schlafqualität, ganz wichtig, Schlaf. Man weiß ganz genau, dass ein gesunder Schlaf ganz wichtig ist für Lebensqualität und für Gesundheit. Schlafapnoe ist ein irrsinniges Thema, um Erhöhung der kardiovaskulären Risiken. Also es ist ein komplexes Zusammenspiel aus sehr, 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 sehr vielen Dingen. Und man muss einfach ganz klar sagen, dass das wirklich eine Sache in der Menopause von Frauen zu sein nicht unbedingt ein Thema ist, dass die einfach nicht so schwach ist, sondern dass das ein biologisches Thema ist, ja. Und dass man da, dass die da oft wirklich Hilfe brauchen und dass wir ihnen die halt dann auch geben können.
Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Wer sich in der Geschichte von der Jenny wiederfindet und mehr Informationen möchte, der kann sich gerne für eine Beratung und für einen Termin an Women and Health wenden. Und mehr Informationen gibt es bei womanandhealth.at.